Die EU will jetzt auf das sauer ersparte Geld seiner Bürger zugreifen. Weil der grüne Deal die Wirtschaft Europas ruinierte, soll sie durch Aufrüstung und Waffenproduktion belebt werden. Dafür müsse man hunderte Milliarden Euro mobilisieren, sagte EU-Führerin Ursula von der Leyen. Brüssel will deshalb auf die Sparkonten der Europäer zugreifen. Dort liegen knapp 12 Billionen Euro brach, sagt das Brüsseler Oberkommando. Die müsse man effizienter einsetzen. Ebenso die Milliarden Euro, die in Pensionskassen gebunkert sind. Dieser enorme Reichtum soll zur Unterstützung der übergeordneten EU-Ziele genutzt werden. Die legt Brüssel fest. Der logistische Rahmen dafür ist die neu gegründete Spar- und Investitionsunion. Die Strategie? Sparer oder Pensionskassen sollen einheitliche EU-Finanzprodukte kaufen und dafür mit mehr Zinsen belohnt werden. Das Risiko tragen sie selbst. In einem Aufwaschen übernimmt Brüssel damit auch die Kontrolle über den Kapitalmarkt und Bankensektor. Mit dem digitalen Euro, der ab 2028 kommen soll, vollendet Brüssel die Finanzdiktatur. Was da noch alles auf uns zukommt, analysiert jetzt meine Kollegin Cornelia Kirchweger. Hallo Cornelia, danke dir fürs Kommen. Grüß dich. Du Cornelia, entscheidet nun tatsächlich künftig die EU, wofür wir unser Erspartes verwenden dürfen bzw. sogar müssen eventuell?
Ja, der Spielraum für die Leute, ihr Geld so ausgeben zu wollen, zu dürfen, wie sie wollen, der wird sicher immer enger. Die EU braucht dringend Geld. Sie hat ja alles vergeigt mit dem grünen Deal. Zuletzt hat sie die Wirtschaft Europas mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Sie hat jetzt Gott sei Dank eine neue Krise gefunden, nämlich die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland, und erklärt aber die ganze Zeit, dass Europa in Kriegsgefahr lebt und die Russen bald Europa angreifen werden. Also rüstet sie auf, um zu vertuschen, dass die Wirtschaft kaputt ist, dass kein Geld mehr da ist. Und was ist jetzt passiert? Sie haben geschaut, wie viel Erspartes die Menschen in Europa haben. Das sind ca. 33 Billionen Euro, die hier auf Sparkonten liegen. Und die Kommission hat gesagt, ein Drittel dieser Gelder, also ca. 10 Billionen Euro, verkümmern auf diesen Konten mit schlechten Renditen, ungenutzt. Und jetzt müsse man den europäischen Bürgern helfen, effizient zu sparen. Sprich, diese Gelder, diese Sparguthaben sollen umgelenkt werden in Investitionen für Ziele, die die EU definiert, als gut für die EU definiert. Umlenken bedeutet, wie bekannt, das kennt man auch von der Corona-Spritze, zuerst mit Propaganda, mit Anreizen, mit Vorteilen, und wenn da nichts weitergeht, dann werden die Daumenschrauben angezogen und es wird sicherlich der Spielraum für Bargeld immer kleiner. Da kommt dann auch der digitale Euro ins Spiel und das Konto für den digitalen Euro. Und sie werden Mittel und Wege finden, wie sie die Leute dazu bringen, ihr Erspartes in gewisse Zielsetzungen der EU zu investieren. Jetzt geht es einmal darum, dass die EU Milliarden für die Aufrüstung Europas locker machen will, was aber auch nichts anderes ist als ein Versuch, die marode Wirtschaft anzukurbeln, weil was anderes gibt es offenbar nicht mehr, also muss ich halt Kriegswirtschaft betreiben.
Hast du vielleicht ganz konkrete Beispiele, wie man eben die Menschen dazu bringen kann, ihr Geld jetzt wirklich in diese Ziele der EU zu investieren?
Ja, es gibt ja schon Vorschläge. Bei der Gründung dieser Spar- und Investitionsunion wurden ja Reaktionen eingeholt von verschiedenen Stakeholdern, wie das so schön heißt. Und da kamen Rückmeldungen von der Deutschen Bank, von der Banque de France, von Luxemburg und so weiter. Und da gibt's interessante Vorschläge schon von dieser Seite, wie man die Leute dazu bringen könnte. Der erste Hebel ist wie immer, bei der Jugend anzusetzen, der Jugend beizubringen, wie man richtig investiert, wie man Renditen macht, wo man investieren soll. Dazu soll es verpflichtenden Finanzunterricht geben in den Schulen. Das hätte man eigentlich schon lang machen können, aber da war es halt nicht wichtig. Das Verständnis für Marktrisiken sollen angelernt werden. Und man soll sogar Anlagekonten für Kinder ermöglichen, wo die vor den traditionellen Sparkonten Vorrang haben sollen. Also die werden besonders gefördert. Und es soll sogar der Aufbau einer sogenannten Anlagekultur in Angriff genommen werden. Das heißt, man wird das kampanisieren mit Veranstaltungen und im Fernsehen und so weiter, wo die besten Anlegerkids prämiert werden und so weiter und so weiter. Das zweite Thema ist, und das ist ziemlich perfid, hier geht es um die Rentensysteme. Es ist auch klar, warum jetzt so auf die Renten hingedroschen wird. Denn in den Rentenkassen ist sehr viel Geld gebunkert, das zwar angelegt ist, aber so wie die Rentenkassen das wollen. Die EU möchte auch dieses Geld umleiten in sogenannte riskante Anlageformen, in Militärinvestitionen und so weiter. Und hat dafür schon vor Jahren ein Produkt gegründet, das nennt sich die paneuropäische private Altersvorsorge, PEP nennt sich das. Die trat schon im März 2022 in Kraft. Und da gibt's unterschiedliche Risikoertragsprofile je nach Alter. Wer schon kurz vor der Pension steht, der hat eher ein Kapital, also nicht so viel Risikokapital drinnen. Die anderen müssen alle in Anleihen, Aktien und so weiter und riskante Papiere investieren. 4 Länder haben das jetzt getestet oder schon in Angriff genommen. Tschechien, Kroatien, Polen und die Slowakei. Das ist allerdings ein Flop. Keiner will das, weil die Leute immer noch wissen mindestens die alte Generation, nur Bares ist Wahres und ich will eine sichere Anlage haben im Alter und nicht irgendwelche windigen Papiere. Es gibt 76% der Europäer laut Umfrage, die von diesem Pensionsprodukt noch nichts gehört haben und die Kommission wird jetzt 2027 dieses PEP evaluieren und wahrscheinlich dann auch Mittel und Wege finden, das wieder voranzutreiben.
Jetzt hat ja Ursula von der Leyen dieses, sagen wir mal, Enteignungsprojekt bereits in Davos beim Weltwirtschaftsforum angekündigt. Wie hat sie das eigentlich begründet?
Ja, ganz einfach und sehr direkt. Die EU hat zu wenig Kapital, weil man hat ja die Covid-Krise überstanden. Man hat jetzt den grünen Deal gemacht, der offenbar, hat sie nicht gesagt, nicht so gut gelaufen ist, wie er sollte, aber es war so. Und das Problem ist, der Kapitalmarkt ist sehr fragmentiert. Das heißt, die nationalen Bestimmungen darüber, wie ich Zinssätze mache, wie freier Kapitalverkehr ist und so weiter, da gibt 27 Gesetzgebungen, das ist zu viel, das ist ein Hindernis. Und es braucht einen effizienten Kapitalmarkt, sprich einen von Brüssel kontrollierten, um diese Spar- und Investitionsunion auch umsetzen zu können. Weil da geht es um totale Vereinheitlichung. Und da soll jetzt das Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Arbeitsrecht, Steuern vereinheitlicht werden. Das heißt, Brüssel legt fest, wie das ist und kontrolliert das. Und die Ersparnisse sollen eben entlang von EU-Zielen, von der EU-definierten Zielen investiert werden. Das hat sie ganz offen gesagt. Es muss einen reibungslosen Investitionsfluss in der Union geben. Und 27 Gesetzgebungen sind zu viel. Es darf nur mehr eine geben, kontrolliert von Brüssel.
Ja, und der nächste Schritt ist jetzt die völlige Digitalisierung von Bankkonten und Zahlungsabläufen. Im Oktober dieses Jahr will man jetzt schon das Gesetz für den digitalen Euro unter Dach und Fach haben. Und dann im Jahr 2028 soll dieser digitale Euro dann eingeführt werden. Ist der Great Reset damit dann bereits vollendet?
Absolut, weil es wird am Anfang, heißt es, der digitale Euro wird neben dem Bargeld parallel bestehen. Das wird auch so sein, da werden die Bargeldsummen, die ich einsetzen kann, mit denen ich einkaufen kann, immer mehr reduziert werden. Rechtzeitig für die Einführung des digitalen Euro, eventuell 28, hat man ja schon für 2027 die Bargeldzahlungen in der EU mit 10.000 Euro begrenzt. Vorwand ist die Geldwäsche, also die, die Geld waschen wollen, die finden andere Mittel und Wege. Da geht es ganz konkret um die Einschränkung der Bürger. Was passiert? Man wird für diesen digitalen Euro ein Konto, bei seinem Bankkonto, diesen digitalen Euro von dem Buchgeld, das man dort liegen hat, umwandeln können in einen digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank gibt diesen digitalen Euro aus. Das heißt, sie hat die Oberhoheit und Leute, die einen digitalen Euro besitzen, haben direkt ein Konto bei der EZB. Was bedeutet das? Wir brauchen eine digitale ID für das digitale Wallet, weil diese digitale Euro ist in der digitalen Wallet geparkt. Man kann dann natürlich mit Karte zahlen, alles, das ist ja sehr bequem. Vor allem die jungen Leute denken nicht drüber nach, was das bedeutet. Die KI kann dann überprüfen, in Windeseile die Konten der einzelnen Leute, wie sie ihr Geld ausgeben. Und es wird nicht lange dauern, wird es dann Geld mit Marschall geben, digitales Geld. Das eine ist, darf man ausgeben für grüne Investitionen. Das andere muss CO2-neutral sein. Die dritte hat vielleicht ein Ablaufdatum. Das heißt, wenn man das nicht rechtzeitig investiert, dann verfällt das Geld. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es wird dann auch so sein, dass es hier das Internet der Dinge und das Internet der Menschen wird zusammengeschaltet. Es wird dann so sein, dass die Autos sind ja voll automatisiert schon und laufen auch zentral das Benutzerverhalten der Fahrer in Brüssel zusammen. Das ist mittlerweile schon durch. Das heißt, diese KI kann feststellen, ob jemand ein Autofahrer ist, der viel fährt, viele Kilometer. Dann könnte es passieren, wenn ich jetzt einen Benzintank zahlen will mit meinem digitalen Euro, dass es plötzlich heißt, nein, das geht nicht, du bist zu viel gefahren, du bist ein Umweltverschmutzer. Oder es gibt schon Möglichkeiten, zum Beispiel wie ein LKW, der sich selbst auftankt, selbst automatisch zahlt, ohne dass ein Mensch hier dabei sein muss. Das ist in Deutschland erprobt worden. Oder Lagersysteme, die so konzipiert sind, dass sie, wenn sie merken, dass sie leer werden, sich die Ware bestellen und automatisch fakturieren mit der Wahl, zahle ich jetzt oder später und so weiter. Also das ist alles schon auf Schiene und das braucht man nur mehr auf Knopfdruck losfahren. Und wie gesagt, je weniger Bargeld-Einsatz möglich sein wird, und das wird reduziert werden, desto transparenter und gläserner wird der Mensch und er wird dirigiert und kontrolliert bis in die Knochen.
Und das ist vielen noch nicht bewusst.
Nein.
Cornelia, jetzt gibt es aber auch noch ein weiteres Projekt oder ein weiteres Programm, kann man sagen. Die EU hat das Programm Rearm Europe ausgerufen. 800 Milliarden Euro sollen dafür jetzt mobilisiert werden. Über eine Schuldenunion, weil das Geld nicht vorhanden ist. Glaubst du, dass hiermit Europa ganz gezielt in den Ruin getrieben wird?
Ja, man muss es annehmen, weil ich kann nicht glauben, dass die gesamte EU-Führung ein Brett vor dem Kopf hat, dass sie das nicht sieht. Aber wahrscheinlich ist es ohnehin schon egal, weil de facto ist die EU bankrott. Sie nutzt wie ich schon gesagt habe, den sogenannten Russlandkrieg und den Russland als großer Feind, als Argument für die Aufrüstung. Und damit hat sie einen Hebel, dass die Wirtschaft in Europa über die Rüstungsindustrie angekurbelt wird. Diese 800 Milliarden Euro sollen irgendwie mobilisiert werden. Es ist überhaupt nicht klar, woher das kommen soll. Der neue EU-Haushalt beginnt 2028. Das heißt, sie müssen sich beeilen, hier einmal klare Strukturen zu schaffen, wie das gehen soll. Und die EU will zum Beispiel Anleihen für Rüstungsausgaben ausgeben. Und verschiedene Vorschläge sind hier schon da, wo praktisch das EU-Budget umgeschichtet wird. Zum Beispiel gibt es die Kohäsionsfonds. Die sind eigentlich dazu da, strukturschwachen Ländern zu helfen, diese Strukturschwäche mit EU-Geld auszugleichen. Hier möchte man eine Textänderung einbringen, wo dann große Rüstungsunternehmen von diesen Mitteln profitieren können, die eigentlich für schwache Länder gedacht sind. Und die Mitgliedstaaten müssen dann selber entscheiden, ob sie den Kohäsionsfonds für Rüstung anzapfen wollen oder ob sie diesen Kohäsionsfonds nutzen für Infrastrukturprojekte oder Arbeitsmarktmittel und so weiter und so weiter. Dann gibt es auch noch eine Plattform strategische Technologien für Europa, das nennt sich STEP-Fonds. Der könnte um Rüstungsgüter erweitert werden, also geht es nicht nur um Technologien. Dann soll die Schuldenunion kommen. Das heißt also, man will eine Ausweichklausel für eine Schuldenbeschränkung. Das heißt, die Mitgliedstaaten können Verteidigungsausgaben erhöhen ohne Defizitverfahren. Also wenn sie über den Maastricht-Kriterien liegen, dann und das aber aufgrund von Rüstungsausgaben passiert ist, dann gibt es kein Defizitverfahren. Österreich ist ja knapp daran vorbeigeschrammt. Man wird dann sehen. Und was eine soziale Bombe ist bei diesem Ganzen, da gab es interne Gespräche mit EU-Beamten, das habe ich heute früh gelesen, die haben gesagt, es sind trotzdem Schulden, die müssen irgendwie beglichen werden. Und wie werden sie beglichen? Mit Steuererhöhungen und der Kürzung von Sozialausgaben. Das heißt, im Grunde haben wir hier in Europa einen Trend, der mich sehr an die Zeit der Sowjetunion erinnert, wo die Sowjetunion aufgerüstet wurde zur Supermacht im Militärbereich, aber sozial nichts da war und die Leute in bitterster Armut gelebt haben. Und das könnte Europa auch wieder blühen. Und was jetzt auch noch geplant ist, ist eine gemeinsame Kreditaufnahme auf den Kapitalmärkten in Höhe von 150 Milliarden Euro. Das soll relativ schnell über die Bühne gehen. Und Brüssel würde dann dieses Geld an die EU-Staaten verborgen, die Rüstung kaufen oder produzieren und so weiter. Wobei festgelegt wurde, es darf keine US Rüstung gekauft werden.
Aber macht es jetzt überhaupt noch Sinn, Europa aufzurüsten gegen den imaginären Feind Russland, vor allem in einer Zeit, wo ja Trump bereits mit Putin Verhandlungen für die Beendigung des Ukraine-Kriegs führt?
Ja, dieses Paradox zeigt ganz genau, dass es der EU nicht um ihre Sicherheit geht oder dass sie jetzt Angst haben müsste vor einem Angriff Russlands auf Europa, auch wenn von der Leyen das sagt und viele andere Politiker. Russland hat Europa noch gar nicht angegriffen. Im Gegenteil, man denkt nur an den Zweiten Weltkrieg. Da ist die Aggression von Deutschland ausgegangen. Und es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, die EU vor einem Bankrott zu bewahren, den die EU-Führung selber zu verantworten hat, mit allen Politiken, die in den letzten Jahrzehnten geführt wurden. Und sie schafft sich eine neue Krise für die Zentralisierung. Und das Schlagwort ist, mittels Krisen an die Macht zu kommen. Churchill hat einmal gesagt, verschwende nie eine gute Krise. Und das Prinzip hat sich die EU angeeignet. Seit 2007 gibt es 8 Krisen, die wurden alle genutzt. Die Finanzkrise 2007, 2008 die Eurokrise, 2014 die Klimakrise. Seither zahlen wir Luftsteuer für die sogenannte böse CO2. 2015 die Flüchtlingskrise, dann wurde die Asylpolitik zentralisiert. 2020 bis 2022 Corona-Krise, da wurde Gesundheitspolitik zentralisiert. Seit 2021 sind wir schon in eine Inflationskrise, selbst verschuldet. Und 2022 kam dann die Energiekrise dazu, aufgrund der Boykotts gegen Russland. Jetzt haben wir eine Klimadiktatur und jetzt haben wir 2025 die Rüstungskrise. Schuldenunion wird kommen, die Bankenunion wird beschleunigt, die Digitalunion wird beschleunigt und es gibt keine Subsidiarität mehr. Das heißt, die EU-Staaten werden immer mehr entmachtet und können nur mehr nachlaufen dem, was Brüssel entscheidet. Betreutes Denken, betreutes Sparen, betreutes Sprechen, betreute Gesundheit. Und dann spricht die EU von ihrer Werteunion und diese Werteunion kann sie wiederum nur mit einer Zensurunion niederhalten. Und was ich noch sagen will mit dieser ganzen Kontrolle, die alternativen Medien wie Auf1 zum Beispiel werden niedergemacht, werden unterdrückt, wie es uns passiert ist. 8 Bankkonten gekündigt, jetzt wieder, damit wir keine Spenden mehr bekommen können. Und das ist nur möglich in einer Europäischen Union, die sich allmählich zu einer Diktatur entwickelt, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber die Vorzeichen haben wir schon alle auf dem Tisch.
Ja, und solche Themen werden uns noch weiter beschäftigen. Wir werden weiter darüber berichten, weiter darüber sprechen. Liebe Conny, danke für die ersten Einschätzungen. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.